Fritz.
Podcast. Markus Richter. Trackback.
Hallo und herzlich willkommen. Macht es euch bequem an euren neuartigen Rundfunkempfangsgeräten. Wir gehen jetzt los ins Internet. Und damit herzlich willkommen zu Trackback, der Show mit Internet und so, wo wir wieder über die Dinge reden wollen, die im Netz so passiert sind. Da geht es heute zum Beispiel um Fotos, um Urlaubsfotos vielleicht. Denn wusstet ihr, dass wenn ihr nach Frankreich fahrt, nach Paris und den Eiffelturm dort fotografiert, wenn ihr einfach nur tagsüber den Eiffelturm fotografiert, kein Problem, mit dem Foto könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber wenn ihr den Eiffelturm nachts fotografiert, wenn die Beleuchtung an ist, dann dürft ihr mit dem Foto nicht machen, was ihr wollt, weil diese Beleuchtung ist ein Kunstwerk, darauf gibt es ein Urheberrecht und damit ist es verboten, mit den Fotos zu machen, was man will. Dass das nicht so ist in Deutschland, heißt Panoramafreiheit. Und es gibt EU-Politiker, die denken so, naja, diese Panoramafreiheit, die wollen wir eigentlich lieber nicht haben. Wir möchten lieber, dass das verboten ist und dass Architekten ein Urheberrecht auf ihre Bauwerke haben. Darüber ist abgestimmt worden. Was das Ergebnis ist, das wollen wir euch heute hier in der Sendung präsentieren. Außerdem geht es um Hacker, die gehackt wurden. Hört sich komisch an, ist aber wirklich passiert. Und es gibt natürlich Netzmusik. Und diese Netzmusik hat wie immer der Musikredakteur Ronald Radek rausgesucht. Und er kann leider kein Französisch. Deswegen hat er sich bei der EP Bal de Nuit von Aaron Real von Google Translate helfen müssen. Und hat so rausgefunden, dass vielleicht bei dieser Musik, die es im Netz zum Runterladen und Weiterverteilen gibt, um eine Abi-Ball-EP geht. Denn das scheint da geschrieben zu sein. He Loves Her ist zum Beispiel einer dieser Songs, der drauf ist. Und selbst wenn ihr keinen Abi-Ball habt, der schon bei euch ein bisschen was her ist, die Musik ist trotzdem gut. Hört sie euch an oder ladet sie euch runter. Das könnt ihr machen unter trackback.fritz.de. Und dank Creative Commons Lizenz, wie alle Netzmusik hier in der Sendung, könnt ihr sie auch weitergeben, ohne dass ihr dafür doll abgemahnt werdet. Aaron Real, He Loves Her. Thank you. Musik aus Frankreich. He Loves Her von Aaron Real. Und den Link zum Runterladen, denn das ist Netzmusik, findet ihr auf trackback.fritz.de. Wenn sich eine Firma ins Internet begibt und dann sagt, wir sind eine Computersicherheitsfirma und sich dann auch noch Hacking-Team nennt, dann kann man schon vermuten, die machen ihren Job besser gut. Denn wer sich so nennt und mit diesen Lorbeeren des Begriffs Hacking-Team schmückt, der wird vielleicht auch von anderen Hackern angegriffen, weil die mal gucken wollen, ob die wirklich gut sind. Das ist passiert. Die Firma Hacking-Team ist aufgemacht worden, sagt man. Also denen sind Daten entwendet worden, über 400 Gigabyte. Das ist eine ganze Menge. Viel Programmcode, viel interne Kommunikation sind da angeblich sichtbar geworden. Und das Besondere ist aber, dass es nicht irgendeine Computersicherheitsfirma ist, sondern eine, der man ziemlich fiese Sachen vorwirft, nämlich, dass sie A, das macht, was Computerkriminelle tut, nämlich in Computer einbrechen, und andererseits auch mit sehr dubiosen Leuten Geschäfte macht. Was genau dahinter steckt, wollte ich von Linus Neumann wissen, dem Sprecher oder einem der Sprecher vom Chaos Computer Club, und wollte als erstes von ihm wissen, dieses Hacking-Team, was genau ist das für eine Firma, wer ist da eigentlich gehackt worden?
Hacking-Team ist eine italienische Firma, die vor allem dafür bekannt ist, Staatstrojaner herzustellen, also Produkte, Computerprogramme, die dazu geeignet sind, Computer heimlich zu infiltrieren und Daten davon auszulesen oder auch Daten auf den Rechnern zu platzieren.
Heißt das, dass die im Prinzip das gemacht haben, was normale Kriminelle auch machen, nämlich Sicherheitslücken auf Rechnern ausnutzen und dann sozusagen die Rechner irgendwie infiltrieren und dann damit machen, was sie wollen? Und das gegen Geld?
So kann man das ausdrücken. Ja, sie haben diese Trojaner in den Dienst von Staaten hauptsächlich gestellt. Sie hatten auch noch andere Kunden, für die sie hauptsächlich Penetrationstests und Sicherheitsberatungsleistungen erbracht haben.
So dieses Penetrationstest-Sicherheitsleistung, das ist ja, eine Firma sagt, hey, versuch doch mal bei uns einzubrechen und sag uns dann bitte Bescheid, was du so rausgefunden hast. Und das andere, was ja auch die Kritik war, ist, dass die mit verschiedenen Ländern und Organisationen zusammengearbeitet haben, die einen schlechten Ruf haben. Welche sind das denn genau?
Also insbesondere wird jetzt viel darüber berichtet, dass sie in den Sudan geliefert haben. Da gibt es also einen Vertrag, der auf das Jahr 2012 zurückgeht, wo sie aber noch bis ins Jahr 2014 Support geliefert haben. Das heißt, sie haben die sudanesische Regierung und die Strafverfolgungsbehörden mit der Fähigkeit ausgestattet, die Computer von Regimegegnern zu infiltrieren und zu überwachen. Andere Länder auf der Kundenliste waren Kasachstan, Aserbaidschan, Ägypten und natürlich auch die USA. Vom FBI hat Hacking-Team insgesamt annähernd $800.000 seit 2011 bekommen.
Für jemand, der sich weltpolitisch dann nicht so auskennt, warum ist sowas, so ein Land wie Sudan, problematisch, wenn man da so eine Technologie hinliefert?
So etwas an Regierungen zu liefern, ist grundsätzlich ein Problem, und ist auch ein Problem in lupenreinen Demokratien, aber besonders moralisch verwerflich ist es das natürlich, sowas in instabile Regionen zu liefern, wo die Regierung dafür bekannt ist, zum Beispiel ihre Kritiker einfach einzukerkern oder auch zu töten.
Jetzt ist das ja also trotz alledem noch eine Firma, die den Namen, also die irgendwie was mit Sicherheit zu tun hat. Wie sind die denn überhaupt gehackt worden? Weiß man das?
Der oder die Person, die diese Daten erbeutet hat, hat da bisher keine genauen Angaben zu gemacht. Aber unter anderem eine Liste der Passwörter des Geschäftsführers veröffentlicht, was einerseits darauf schließen lässt, dass dieser Geschäftsführer seine Passwörter nicht besonders gut und sicher aufgehoben hat und aus der außerdem ersichtlich ist, dass er seine Passwörter nicht besonders gut gewählt hat, denn an vieler Stelle war das Passwort einfach Passwort. Und wenn man so als Hacker seine ersten Proben macht, wo man denn reinkommen könnte, dann probiert man unter anderem so etwas relativ früh aus. Das heißt, sie waren letztendlich ein einfaches Opfer. Wie der Angreifer genau reingekommen ist, weiß man nicht, aber aufgrund der geringen Sicherheitsmaßnahmen ist es auf jeden Fall sehr einfach zu erkennen, warum der Angreifer seinen Angriff immer weiter ausbauen konnte, bis dann schließlich 480 Gigabyte an Daten inklusive der gesamten Quellcodes aller Programme jetzt im Internet aufgetaucht sind. Ich würde hoffen und davon ausgehen, dass diese Firma sich davon nicht mehr erholen wird.
Sagt Linus Neumann vom Chaos Computer Club, und er sagt auch, hat gerade gesagt, 480 Gigabyte an Daten sind jetzt im Internet. Und diese ganzen Daten sind natürlich sehr interessant. Zum Beispiel ein Screenshot, der zeigt, dass die Software, die diese Firma baut, auch es erlaubt, auf dem Opfer der Rechner Kinderpornos zu hinterlegen. Also zeigt der Screenshot angeblich. Und ich spreche gerade mit Linus Neumann darüber, den Sprecher vom Chaos Computer Club, und habe ihn dann auch gefragt, ist es denn so, dass man das glauben kann, was da im Internet rumgeht, diese Screenshots? Wie können wir denn sicher sein, dass diese Daten wirklich stimmen?
Also die Daten kann man sich ja alle runterladen. Das dauert halt nur, man braucht ein bisschen Platz auf der Festplatte, 480 Gigabyte. Der Quellcode ist auch auf GitHub, da hat man dann schon bessere Möglichkeiten, den zu durchsuchen. Und natürlich könnte es jetzt theoretisch sein, dass die Browser-History des Geschäftsführers, die sich da drin befindet, vielleicht nicht echt ist. Aber es ist, denke ich, ausgeschlossen, dass 480 Gigabyte Daten gefälscht wurden, und der Programmcode, der da drin ist, der wird in der Form auch echt sein. Jetzt habe ich mir viel da drin schon angeschaut. Ich habe auch den Screenshot von der Stelle gesehen, wo es um Code gehen soll, der Kinderpornografie dem Opfer unterschieben soll. Da bin ich jetzt noch so ein bisschen vorsichtig, weil der Code zumindest nicht so aussieht, wie ich ihn geschrieben hätte. Also wird eine Datei erstellt. Allerdings sind da bestimmte Pfade direkt mit einprogrammiert. Also ich wäre da mit dem Verdacht jetzt noch vorsichtig. Grundsätzlich gilt aber für jeden Trojaner, dass er die Möglichkeit hat, Dateien auf dem Zielsystem zu platzieren. Und dass es theoretisch dadurch natürlich auch möglich ist, falsche Beweise auf einem Computer unterzubringen.
Jetzt ist das sozusagen eine Sache, die da behauptet wird. Was gibt's denn ansonsten? Gab es irgendwas in Überraschung? Also was die jetzt sicherheitstechnisch gemacht haben oder was die können?
Also in dem Quelltext, den wir da jetzt gerade uns anschauen, da gibt es schon eine ganze Menge interessante Dinge. Man muss dazu aber sagen, es handelt sich jetzt hier nicht nur um einen Trojaner, sondern es handelt sich erstmal um mehrere Trojaner für Android-Telefone, für Windows-Telefone, für iOS-Telefone, für Microsoft-Betriebssysteme, für Linux-Betriebssysteme und für macOS-Betriebssysteme. Das heißt, da kann man sich schon mal sechs einzelne Trojaner anschauen und deren dazugehörige Infrastruktur, also die Systeme, wo diese Trojaner dann wiederum hinberichten. Spannend war es aber bei den Angriffsvektoren, also bei den Angriffsmöglichkeiten, die sie nutzen, um diesen Trojaner auf den Zielsystemen auch unterzubringen. Und da hat sich unter anderem eine Sicherheitslücke in Adobe Flash gefunden, die also in allen Systemen, die heute aktuell sind, in dieser Form auch schlummert, also ausgenutzt werden kann und offenbar auch von Hacking-Team ausgenutzt wurde. Das Erfreuliche daran ist, dass diese Sicherheitslücke jetzt geschlossen wird. Das etwas weniger Erfreuliche ist, dass dadurch natürlich ein sehr kurzes Zeitfenster entsteht, wo andere Angreifer diese Sicherheitslücke jetzt auch ausnutzen können. Aber da sie ohnehin schon von Angreifern ausgenutzt wurde, in diesem Fall von einer zwielichtigen Firma aus Italien, denke ich, dass dieser Effekt eben vernachlässigbar ist, wenn man betrachtet, dass durch dieses Veröffentlichen und Entdecken diese Sicherheitslücke in Zukunft von fast allen Systemen verschwinden wird, beziehungsweise von allen, wenn sie updaten.
Jetzt, um auf diese Firma zu sprechen zu kommen, es ist diese eine Firma, aber da fragt man sich natürlich, ist das ein Einzelfall, dass es so eine Firma gibt, die dubiose Geschäfte mit dubiosen Ländern oder Institutionen macht und in Computer einbricht? Oder gibt es da so eine ganze Industrie, gibt es noch andere Firmen dieses Kalibers?
Das ist leider kein Einzelfall. Ein größerer Teil der IT-Sicherheitsindustrie arbeitet natürlich auch sehr gerne für Regierungen, Strafverfolgungsbehörden und das Militär. Gerade im Bereich dieser Trojaner, wo es natürlich dann besonders ekelhaft wird, gibt es eigentlich zwei Firmen, die sich besonders hervorgetan haben. Das sind einmal die Firma Gamma, die das Produkt Finfisher herstellt, und die Firma Hacking Team, die das Remote Control System herstellt, das aber unter dem Namen Galileo, wenn ich mich nicht täusche, verkauft wird. Beide wurden jetzt von Hackern angegriffen und ihre Daten veröffentlicht. Bei Gamma war es vor ein paar Monaten der Fall, das war auch durchaus interessant, aber noch lange nicht so übel, wie es jetzt Hacking Team erwischt hat. Bei Gamma waren auch die Sicherheitsmaßnahmen, die die Mitarbeiter getroffen haben, durchaus höher, sodass die Daten, die letztlich veröffentlicht wurden und im Zugriff der Community waren, weitaus geringeres Schadenspotenzial hatten als die Daten, die jetzt von Hacking-Team an die Öffentlichkeit geraten sind. Somit haben wir jetzt zwei der großen entscheidenden Player in diesem Bereich sehr empfindlich schaden können als Community. Und ich denke, dass das natürlich uns alle mit klammheimlicher Freude erfüllt, aber auch ein bisschen mit offener Häme. Denn was diese Firmen machen, ist an ja, Demokraturen und Diktaturen Software zu verkaufen, die durch überhaupt nicht in ihre Hände gehört. Und das sind also wahre cyberkriminelle Schergen und mit denen sollte man wenig Mitleid haben.
Harte Worte, die Linus Neumann vom Chaos Computer Club da findet über das Hacking-Team, das wiederum eine Sicherheitsfirma ist, die gehackt worden ist. Wenn ihr euch noch genauer dazu belesen wollt, könnt ihr das gerne tun. Die Links dazu, die passenden Links dazu gibt es unter trackback.fritz.de. Das Internet, das Thema dieser Sendung, ermöglicht ja vielen Leuten, Dinge an die Öffentlichkeit zu bringen, die sonst vielleicht nie das Licht der Welt erblicken würden. Am besten kennen wir das von der Musik. Jede Band kann ihre Songs ins Internet stellen und dann kann sie jeder hören. Aber das gibt's natürlich auch im Buchbereich. Da kann jeder schreiben und dann sein Buch auch tatsächlich auf größeren Plattformen veröffentlichen. Und das nennt man Self-Publishing. Und darüber haben Leute im Internet eine Studie gemacht und was dabei rausgekommen ist, möchte ich jetzt mit einem der Leute, die das gemacht haben, sprechen, nämlich mit Hilke Geser-Bußmann. Hallo und guten Abend.
Hallo Markus.
So, ihr habt also eine Umfrage gemacht im Blog Self-Publisher Bibel und habt sozusagen Leute, die das tatsächlich machen, befragt. Wie geht's denn euch damit? Was erreicht ihr damit? Und dann musst ihr jetzt natürlich als erstes die wichtigste Frage stellen: Wenn ich meine Bücher selber verlege, werde ich damit reich?
Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. Wenn dein Buch gut ist und du viele Fans hast, dann kannst du damit sehr reich werden. Das stimmt. Wir haben in Deutschland und international sehr reiche Autoren da mittlerweile. Du brauchst aber eine gute Basis dazu und vor allen Dingen sehr viel Geduld. Also morgen bist du nicht reich, vielleicht in ein paar Jahren.
Also okay, es ist auch nicht so, dass man automatisch reich wird, weil man ein gutes Buch schreibt. Das braucht auch noch so ein paar andere Faktoren. Okay. Habt ihr irgendwie rausfinden können, wer das macht? Also ist das so ein bestimmter Schlag Leute, der seine Bücher selber im Internet veröffentlicht?
Ja, wir stellen in der Studie am Ende die Frage, welche allgemeinen Situationen die Menschen sich gerade befinden oder wer es ist. Also nicht namentlich, sondern Geschlecht, Alter und so weiter. Und es ist tatsächlich so, dass die jungen Leute, so 20 bis Mitte 30, stark vertreten sind, aber auch so die mittlere Generation, 45, 55, 60, die sind auch tatsächlich stark vertreten. Und viele Frauen, also die Frauen sind öfter vertreten. Und ja, viele, die Abitur gemacht haben und studiert tatsächlich.
Ah ja, und machen die das einmal, also veröffentlichen die so ein Buch im Self-Publishing oder machen die das mehrfach?
Das ist ganz verschieden. Also wir beobachten jetzt, wir machen es jetzt ja schon 3 Jahre und es gibt viele neue Self-Publisher in diesem Jahr, die angekreuzt haben in der Studie, dass sie das erste Buch veröffentlicht haben. Aber viele bleiben tatsächlich auch dabei und sind jetzt mittlerweile bei 5, 6, 7 oder noch mehr Büchern. Also wer da einmal tatsächlich Gespür für bekommen hat und Laune drauf hat, ich glaube, der macht dann auch weiter.
Jetzt möchte ich aber nochmal die Parallele zu sagen, den Musikern ziehen. Die meisten Indie-Musiker, die machen das zwar und veröffentlichen das im Netz, aber eigentlich findet man schon einen richtigen Plattenvertrag zu kriegen. Ist Self-Publishing von Büchern auch sowas, dass man denkt, okay, ich mache das jetzt zwar hier, aber eigentlich möchte ich zu einem großen Verlag?
Also es gibt die Self-Publisher und die Self-Publisher. Es ist tatsächlich so, dass es viele gibt, die sagen, okay, ich mache das jetzt und gucke, wie es ankommt und hoffe, dass ein Verlag auf mich aufmerksam wird und der nimmt mich dann unter Vertrag. Das kam auch schon oft vor. Es gibt aber auch wirklich die Self-Publisher, die sagen, ich mache es für immer alleine, weil ich da alle Freiheiten habe und niemand mehr reinreden kann. Und das ist wirklich eine Freiheit, die genießen sie sehr.
Okay, jetzt möchte ich vielleicht selber auch anfangen. Ich so, Self-Publishing, das ist ganz cool. Ich will auch meine eigenen Bücher ins Internet stellen. Welche Literatur schreibe ich da am besten? Also was ist am erfolgreichsten?
Momentan ist am erfolgreichsten und am weit verbreitetsten tatsächlich Thriller und Liebesromane und Fantasy. Das ist so genau das, was man im E-Book-Bereich findet, was sehr spannend ist und sehr begehrt ist. Und da macht es dann natürlich Sinn, auch in diesem Bereich zu schreiben. Allerdings nur, wenn man sich wirklich auch selbst dafür interessiert. Ich glaube kaum, dass jemand, der noch nie einen Liebesroman gelesen hat, jetzt einen Liebesroman schreiben sollte. Ich glaube, das geht schief. Also dann lieber eher das, was man wirklich mag Und dann kann man damit erfolgreicher werden, als wenn man etwas macht, was man nicht kennt oder nicht mag.
Aber man kann es aber versuchen. So, jetzt ist ja Self-Publishing nicht so, ich schreibe ein Buch und stelle dann irgendwie eine Textdatei ins Internet, sondern ich schreibe ein Buch und muss dann das in ein bestimmtes technisches Format bringen, muss dann nicht bei Plattformen wie Amazon, Tolino und was es alles gibt anmelden und das da hochladen, das muss bestimmten Standards entsprechen. Und da frage ich mich, das hört sich so einfach an, so hey, Self-Publishing, jeder kann es. Ist das wirklich so? Kann das wirklich jeder machen? Oder muss man dazu eigentlich erstmal ein Studium im elektronischen Buchverlegen studiert haben?
Man braucht dafür nicht zu studieren. Es hört sich ziemlich schwierig an. Es ist aber auf einigen Plattformen ziemlich schwierig. Es gibt aber auch sehr einfache. Es gibt Plattformen, gerade im deutschen Bereich, die wirklich anbieten, dass man ein Word-Dokument hochlädt oder dass man im Texteditor auf der Webseite selbst schreibt und dann formatieren die das für einen. Das Problem ist nur, dass man dort eine geringere Marge dafür bekommt, wenn man eben ein Buch verkauft. Deswegen machen die meisten Self-Publisher es selbst, laden es zum Beispiel bei Kindle Direct Publishing hoch. Und da muss man wirklich schon mit dem fertigen E-Book-Format drankommen. Das lässt sich aber alles im Internet finden. Es gibt YouTube-Tutorials dafür. Und das kann man wirklich. Ein bisschen Übung und 2, 3 Versuche und dann hat man das fertig.
Alles klar. Ihr habt Hilke gehört. Wenn ihr gerne selber Autoren werden wollt, dann geht das. Ihr müsst euch nicht nur zu schreiben lernen und ein richtiges Thema aussuchen, ihr müsst auch noch lernen, wie man vielleicht ein E-Book selber published. Wenn ihr das machen wollt, könnt ihr euch das gerne genauer angucken. Die Ergebnisse der Studie und auch die Seite, wo man noch viel mehr über das Erstellen von E-Books und Self-Publishing erfährt, gibt es im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Go, Go heißt nicht nur die neue Platte von Emerald Park, sondern auch der Track, den wir gerade gehört haben. Und das Beste ist, es ist Netzmusik. Das heißt, ihr könnt es runterladen und findet den passenden Link im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Einmal im Jahr messen sich alle Leute, die in eine Schule gehen, im freundlichen Wettstreit miteinander bei den Bundesjugendspielen und machen zusammen Sport. Ist das nicht toll? Nein, ist es anscheinend nicht, denn im Internet haben sich Leute zusammengetan und wollen das abschaffen und haben eine Petition dazu gestartet. Und dann fragt man sich natürlich so, warum genau wollen die das jetzt? Und das möchte ich jetzt besprechen, und zwar mit Ninia Binyas, die sowohl diese Petition unterstützt, als auch drüber gebloggt hat. Hallo und guten Abend.
Hallo, hi.
So, warum sollen jetzt diese wunderbaren Bundesjugendspiele abgeschafft werden?
Ja, also mein Problem mit den Bundesjugendspielen ist, dass sie eben verpflichtend sind für alle. Ne? Es gibt ja, niemand redet davon, dass irgendwie das ganze Fach Sport abgeschafft werden soll. Das ist aus meiner Sicht genauso wichtig oder unwichtig wie alle anderen Schulfächer, sondern es geht eben nur um diesen einen speziellen Tag, der für alle verpflichtend sind. Und wenn man sich mal anguckt, wie das zum Beispiel mit dem Fach Musik ist oder so, da gibt es Jugend musiziert oder es gibt irgendwie Jugendforschwettbewerbe für die Naturwissenschaftler, nur beim Sport müssen dann alle mitmachen. Und mein Problem damit ist, dass ich eben aus eigener Erfahrung, ich bin nur 1,40 Meter groß, nie tatsächlich eine Chance hatte, da in irgendeiner Form an einem Wettbewerb teilzunehmen, weil ich selbst, wenn ich gewollt hätte, nur die untere Grenze der Leistung erreicht hätte. Und dass es eben noch viele andere Leute gibt, die einfach nicht so sportlich sind oder die auch einfach vielleicht sportlich sind, aber nicht die Sportart machen, die dann bei den Bundesjugendspielen vorkommen. Das sind ja hauptsächlich Leichtathletik-Sachen. Und dass sie sich dann da nur blamieren sozusagen oder von anderen sogar ausgelacht werden und einfach einen Kacktag haben. Und das muss ja nicht unbedingt sein. Also man könnte das Ganze ja auch auf freiwilliger Basis machen. Und die Leute, die keinen Sport machen wollen, die machen dann an dem Tag was anderes.
Aber jetzt hast du gerade gesagt, es geht nur um diesen Tag. Aber ich habe bei den Sachen, die ich drüber gelesen habe, auch so, da steckt schon auch ab und zu so Kritik am Sportunterricht generell mit drin.
Genau, also habe ich ja auf meinem Blog auch so ein bisschen dazu geschrieben, dass jetzt der Sportunterricht an sich, wenn man mal jetzt absieht davon, dass auch so Umkleidesituationen und sowieso Turnhallen ja oft nicht so gut ausgestattet sind und so, zumindest war es bei mir damals so, jetzt gehe ich ja Gott sei Dank nicht mehr zur Schule, dass es da manchmal auch schwierig ist, also weil einfach Leute aus körperlichen Gegebenheiten gewisse Noten nicht erreichen können. Klar ist das bei anderen Schulfächern auch so, aber wir haben da eben jetzt einfach über Sport gesprochen und dass es da ein Problem gibt, das lässt sich, glaube ich, nicht leugnen. Dass es Probleme vielleicht in anderen Schulfächern gibt, mag auch sein. Ich glaube, da müsste man eigentlich vieles verändern.
Okay, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wenn dieses Thema im Netz diskutiert wird, dass dann die Leute kommen, die Bundesjugendspiele total großartig finden und sagen, ha, ihr fetten, faulen Nerds, sitzt den ganzen Tag noch vom Rechner und blockt in das Internet und wollt gar keinen Sport machen.
Genau das. Also es ist wirklich, es gab da so einen schönen Tweet zu, es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute anscheinend deren Leben von den Bundesjugendspielen so geprägt wurde und die nur wegen der Bundesjugendspiele total sportlich geworden sind, die sich dann aufregen und gleichzeitig kommen eben, was du auch gerade gesagt hast, eben so viele beleidigende Tweets über dicke Menschen oder so Vorwürfe, dass jemand, der bei den Bundesjugendspielen nicht mitmachen möchte, überhaupt keinen Sport macht und nur zu Hause sitzt und Chips isst. Ich meine, selbst wenn er das macht, ist das ja auch vollkommen in Ordnung, aber es wird dann eben immer so als Beleidigung rausgeschossen. Und ich kann von mir sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe die Bundesjugendspiele gehasst und ich habe aber gleichzeitig alle möglichen Sportarten gemacht, von Ballett bis Karate, aber die kamen da halt nicht vor und da hat mir keiner eine Note für gegeben.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gehofft, dass diese Frage, die ich gerade gestellt habe, sozusagen eher so eine Art Karikaturübertreibung gewesen wäre, aber anscheinend...
Nein.
Na gut, wer hätte das gedacht? Liebes Internet, vielen Dank. Aber eine andere Frage tatsächlich noch, die Petition läuft ja bei Change.org. Und das ist ja zu sagen, und du hast ihn auch unterschrieben, und das ist aber schon, dass man sich fragt, tut das wirklich Not oder bringt das wirklich was? Weil das ist ja nicht mal dieser Bundestagspetitionsausschuss, wo sich dann wenigstens Politiker irgendwie damit beschäftigen müssen, sondern das ist halt einfach irgendeine Petition im Internet. Was bringt denn das?
Ja, ich glaube, ich glaube nicht daran, dass es letztendlich dazu führen wird, dass die Bundesjugendspiele jetzt wegen dieser Petition abgeschafft werden. Aber ich glaube, dass es zumindest, und das hat ja auch geklappt, dafür gesorgt hat, dass es ein bisschen Öffentlichkeit erfährt und darüber diskutiert wird. Ja, oder muss man jetzt halt gucken, wie es weitergeht. Ich habe auch einen Lehrer zu Hause und mit dem habe ich versucht, darüber zu sprechen. Er unterrichtet aber keinen Sport und hat dann gesagt, es wäre ihm relativ egal. Damit war das Thema beendet. Ja, ich weiß nicht, inwieweit das jetzt zu den Politikern kommt oder so, aber ich finde es immer schon gut, wenn dadurch so ein Thema einfach ein bisschen Öffentlichkeit erfährt und die Leute darüber diskutieren können.
Und vielleicht wollt ihr jetzt vor den neuartigen Rundfunkempfangsgeräten sitzend auch an dieser Diskussion teilnehmen. Die passende Link dazu gibt es auf jeden Fall im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Ich sage vielen Dank an Ninja Binyas.
Danke.
Und sportfrei. Tschüss.
Tschüss.
Beruflich läuft es eigentlich fantastisch für Eric Dingus, einem jungen Produzenten aus Texas in den USA. Der konnte sich nach und nach einen schönen guten Namen machen mit Electro und R&B-Sound, hat sogar auf der letzten Drake-Platte produziert. Aber wenn man mal auf seinem Soundcloud-Profil rumstöbert, dann scheint nicht immer alles glatt zu laufen, zumindest privat. Weil ohne viel zu verraten, schreibt er da, dass er gerade aus ganz finsteren Zeiten kommt. Vielleicht schwerer Liebeskummer. Aber er hat es musikalisch verpackt und das klingt wiederum ziemlich cool. Lost Without You war das von Aris Dingers und das ist Webmusik, Netzmusik, die ihr euch runterladen könnt unter trackback.fritz.de und das ist das Blog zu dieser Sendung.
Fritz.
Podcast. Markus Richter. Trackback.
Entschuldigen Sie, wollten Sie da gerade wirklich den Fernsehturm fotografieren? Das ist doch aber verboten. Na, glücklicherweise nicht. Aber es war knapp. Guten Abend. Stellt euch vor, ihr geht so durch Berlin und macht so ein Foto von euch vom Hauptbahnhof, von euch vom Fernsehturm, von euch vom Reichstag und dann veröffentlicht ihr das irgendwo im Internet, in einem sozialen Netzwerk und dann kriegt ihr eine Abmahnung und sollt ganz viel Geld bezahlen, weil das ist verboten. Und ihr fragt euch so, hä, warum ist das verboten? Ja, weil die Bauwerke, die mit auf dem Foto sind, urheberrechtlich geschützt sind. Keine Angst, das ist nicht so, aber das wäre beinahe so gekommen. Dass das nicht so ist, heißt Panoramafreiheit und darüber hat das EU-Parlament in dieser Woche geredet und abgestimmt und wenn man die Schlagzeilen dazu gelesen hat, klingt das so, oh Gott, wenn die im EU-Parlament falsch abstimmen, dann ist die Panoramafreiheit hinüber und niemand kann dann mehr irgendwelche Fotos machen in öffentlichen Räumen mit architektonischen Bauwerken. Damit beschäftigt hat sich Julia Reeder, die für die Piratenpartei im EU-Parlament sitzt und von ihr wollte ich genau wissen und sie hat auch diesen Bericht, um den es da ging, verfasst. Was wäre da eigentlich auf uns zugekommen, wenn das Parlament da entschieden hätte, so nee, Panoramafreiheit finden wir eigentlich nicht so gut?
Das Europaparlament hat in diesem Bericht eine Vorarbeit geleistet zur Reform des Urheberrechts. Das ist noch nicht das neue Gesetz selbst, das heute abgestimmt wurde. Wenn dieser Vorschlag zur Einschränkung der Panoramafreiheit durchgekommen wäre, dann hätte das Parlament eben vorgeschlagen, dass die kommerzielle Nutzung von Fotos öffentlicher Gebäude genehmigungspflichtig ist. Also das heißt, dass da der Architekt oder Rechteinhaber zum Beispiel von einer öffentlichen Statue erst zustimmen muss.
Das heißt, für die kommerzielle Nutzung, wenn ich das als privater User hätte frei irgendwie ins Internet gestellt, dann wäre das aber trotzdem noch okay gewesen?
Das wäre legal gewesen. Das Problem ist, dass die Abgrenzung zwischen privater und gewerblicher Nutzung im Internet extrem schwierig ist. Also zum Beispiel, wenn ich eine private Website habe, auf der ein Werbebanner ist oder auch nur ein Flatter-Button, mit dem man mir kleinste Geldbeträge überweisen kann, dann ist das schon gewerbliche Nutzung. Auch zum Beispiel öffentlich-rechtliche Rundfunksender können keine Werke verwenden, die nur zur nicht kommerziellen Nutzung freigegeben sind. Und nicht zuletzt, soziale Netzwerke sind eigentlich immer kommerziell und haben in ihren Nutzungsbedingungen stehen, dass man dort nur Fotos hochladen darf, über die man selbst auch die Rechte besitzt und die dann eben zur kommerziellen Nutzung freigegeben sind. Das heißt, das Hochladen von Fotos auf Facebook oder Instagram wäre dann schon problematisch gewesen.
Herrje, na ein Glück ist es nicht so gekommen. In einigen europäischen Ländern gibt es ja trotzdem sozusagen diese eingeschränkte Panoramafreiheit. Wie ist denn da eigentlich die Regelung? Ist das wie beim Urheberrecht? Das heißt, man darf ein Bauwerk fotografieren, wenn der Architekt 70 Jahre tot ist?
Genau, also das Urheberrecht funktioniert prinzipiell so, dass es automatisch gilt und auch Architekten besitzen ein Urheberrecht. Das heißt, in all den Ländern, in denen keine Panoramafreiheit explizit im Gesetz steht, ist es grundsätzlich erstmal verboten, Fotos zu verbreiten, ohne dass der Architekt des Bauwerks, das darauf abgebildet ist, zugestimmt hat. In der Praxis gibt es dann ganz verschiedene Ausführungen von Panoramafreiheitsgesetzen von Land zu Land. Und das macht natürlich den grenzüberschreitenden Handel, zum Beispiel mit Fotokalendern und dergleichen, in der EU extrem kompliziert.
Wer wollte denn jetzt eigentlich, dass die Panoramafreiheit abgeschafft wird? Haben die Architekten eine so starke Lobby in der EU?
Eigentlich nicht. Also es gab sogar viele Architektenverbände, die sich explizit für eine Erhaltung der Panoramafreiheit ausgesprochen haben, weil sie sagen, dass sie eigentlich viel mehr Geld damit verdienen, dass sie neue Aufträge bekommen und dass dann die weite Verbreitung von Fotografieren ihrer Bauwerke eher von Vorteil ist. Der Vorschlag kam von einem französischen Abgeordneten der Liberalen und Frankreich ist eins von nur 5 Ländern in der EU, die keine Panoramafreiheit haben.
dass er angenommen wurde, hat, denke ich, viel mit einem Unwissen der Mitglieder im Rechtsausschuss zu tun, die sich diese Forderung zu eigen gemacht haben, weil bei vielen Abgeordneten immer noch die grundsätzliche Einstellung herrscht, dass eine Verschärfung des Urheberrechts grundsätzlich immer den Urhebern hilft. Aber die Proteste haben jetzt eben Wirkung gezeigt und es waren eben auch nicht zuletzt Künstlerinnen und Künstler, die sich da eben über Petitionen und in der Öffentlichkeit für den Erhalt der Panoramafreiheit eingesetzt haben. Und das hat sicherlich da auch zu einem Umdenken beigetragen, dass eben schärferes Urheberrecht nicht immer im Sinne der Urheber ist.
Das wollte ich gerade noch fragen, dass die Entscheidung jetzt im Parlament so gefallen ist, wie sie gefallen ist. Ist das auch auf den öffentlichen Druck zurückzuführen oder war es dann doch so, dass die meisten Abgeordneten von vornherein gedacht haben, das ist ein alberner Vorschlag, das lehnen wir mal ab?
Also ich bin davon überzeugt, dass der öffentliche Druck und auch die Petition mit 500.000 Unterschriften ausschlaggebend waren für die Meinungsänderung im Parlament. Denn im Rechtsausschuss waren es tatsächlich die zwei größten Fraktionen der Volksparteien, also der Konservativen auf der einen Seite und der Sozialdemokraten, die diesen Vorschlag zugestimmt haben. Und natürlich waren das nur einzelne Abgeordnete des Ausschusses, aber der öffentliche Druck hat dort eben eine Debatte in Gang gebracht. Und dann haben eben auch die Fraktionen, die bei Urheberrechtsfragen konservativ eingestellt sind, eingesehen, dass das mit der Panoramafreiheit kein radikaler Vorschlag einer Piratin ist, sondern ein ganz wesentlicher Bestandteil des Schutzes des öffentlichen Raums.
Und darüber wurde abgestimmt und es ging aber nicht nur um die Panoramafreiheit, es ging ja auch darum, dass Urheberrecht europaweit angeglichen werden soll. Warum und was das bringen soll, das klären wir gleich noch. Hier aber erstmal Musik aus dem Netz für euch. Can You Feel It von Talking Machine.
Killing me, are you still feeling me?
hört es vielleicht nicht auf den ersten Moment, aber es ist Netzmusik aus Düsseldorf, die ihr gerade gehört habt. Talking Machine war das mit Can You Feel It? Link zum Download im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Wenn ihr euch vor einem Bauwerk fotografiert und das Foto online stellen dürft, ohne dass euch der Architekt des Bauwerks wegen Urheberrecht verklagen kann, dann heißt das Panoramafreiheit. Genau darüber berät die EU gerade. Das EU-Parlament hat über einen Bericht abgestimmt und beschlossen, naja, eigentlich ist das schon eine coole Idee, wir wollen erstmal alles so lassen, wie es ist. Das heißt, in Deutschland darf man das weitermachen. Aber im EU-Parlament wird gerade auch darüber geredet, ob man dieses Urheberrecht, was das ganze Thema darüber ist, nicht angleicht europäisch, dass alles gleich wird. Und Julia Reder, die diesen Bericht geschrieben hat, habe ich dann gefragt, warum eigentlich? Warum soll es angeglichen werden? Warum ist das so wichtig?
Ich halte es nach wie vor für sinnvoll, dass die Panoramafreiheit davon mit betroffen ist, weil wir haben heute schon eine ganze Reihe von Problemen, die man vielleicht als Privatperson gar nicht so stark mitbekommt. Also zum Beispiel die Wikipedia, die nur Fotos verwenden darf, die für beliebige Nutzungszwecke freigegeben sind unter einer Creative Commons Lizenz, die kann zum Beispiel in der französischen Version keine Fotos von öffentlichen Gebäuden abbilden, wo der Architekt noch nicht seit 70 Jahren tot ist. Auch für professionelle Fotografen und Verleger ist das ein großes Problem und teilweise können bestimmte Bildbände oder Fotokalender eben nicht in allen europäischen Ländern verkauft werden, weil die Lizenzklärung zu kompliziert ist. Und letzten Endes gibt es ganz subtile Unterschiede in den verschiedenen Panoramafreiheitsgesetzen. Also auch in Deutschland ist nicht alles erlaubt. Da ist es zum Beispiel so, dass der Fotograf, der ein Foto aufnimmt, seinerseits auch auf öffentlichem Raum stehen muss. Und wenn man zum Beispiel ein Foto von einer Privatwohnung aus von einem öffentlichen Gebäude macht, dann ist das in Deutschland nicht von der Panoramafreiheit abgedeckt. Und auch das hat in Deutschland schon zu Rechtsstreitigkeiten geführt.
Da gibt es also auf jeden Fall noch viel zu klären. Dieser Bericht ist erstmal fertig. Und da ist jetzt auch noch was anderes Ähnliches passiert. Da ging es auch um das Urheberrecht. Und da hat jemand dann versucht, mit einer Textänderung dann noch das Leistungsschutzrecht reinzubringen. Ohne jetzt auf die inhaltliche Bedeutung dieses Themas einzugehen, wenn man von außen jetzt zuguckt, erhält man den Eindruck, da wird jemand inhaltlich beauftragt, so einen Bericht zu verfassen und dann kommen irgendwelche anderen Leute und führen dann noch Dinge rein, die das ins Gegenteil verkehren. Ist das sehr frustrierend, auf diese Art und Weise Politik zu machen oder täuscht das?
Also natürlich ist es frustrierend, wenn Vorschläge kommen, mit denen man nicht einverstanden ist. Aber letzten Endes ist es für ein Parlament schon normal, dass nicht eine Person komplett dafür verantwortlich ist, die politische Linie festzulegen. Also die Berichte werden zwar von einer Person verfasst und auch bei Gesetzgebungsverfahren ist eine Person dafür zuständig, den ersten Vorschlag zu machen. Allerdings muss man dafür immer im Parlament eine Mehrheit organisieren und das halte ich schon für Notwendigkeit der Demokratie, dass da nicht einer Person komplett freie Hand gelassen wird.
Also zwei gute Nachrichten eigentlich. Die Demokratie funktioniert noch bei diesem Thema im EU-Parlament und wir können weiterhin Bauwerke fotografieren. Mal gucken, was dabei noch rumkommt, wenn ihr euch weiter belesen wollt. Links dazu gibt's im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de.
Watch to me. should learn. Selfish creatures, get turned. Sleep sweet, rest in peace. Pray for me, Isoraki. Tears of God crashing down. Wash away the masquerade. Evil deeds are watching drown. Crucify the castaways. Cleanse the earth of all its dirt. Have no mercy, gift a curse. Darkness swallow, hollow threats. Empty promise, nothing left. Flimsy love and filthy flesh. Gasp for breath, gasp for breath. Kiss of death, kiss of death. All the madness is surrendered.
Tears of God, Cross My Heart, Hope to Die. Das kommt von der neuen Veröffentlichung von einem Sampler von Bloxonic, dem Netlabel, dem wir herzlich gratulieren möchten, denn es hat eine neue Webseite. Die Musik von Bloxonic ist immer total cool, aber die Webseite sah schon so ein bisschen aus wie letztes Jahrhundert MySpace, aber sie haben es jetzt alles neu gemacht. Es sieht sehr schick aus, guckt es euch mal an. Und die Musik ist, wie gesagt, immer noch großartig. Könnt ihr runterladen. Passenden Link gibt's unter trackback.fritz.de.
Fritz Trackback. Privat.
Wo wir in jeder Sendung jemanden vorstellen, der im Internet in irgendeiner Form sein Unwesen treibt, schreibt, twittert, podcastet, Instagramt, was auch immer, hier werden sie alle vorgestellt. Und wir machen es uns normalerweise wirklich einfach, denn wir sagen den Leuten, die in dieser Interviewrubrik vorkommen, hey du, sag doch mal bitte, wen wir in der nächsten Woche an dieser Stelle interviewen sollen. Das funktioniert fast immer. Letzte Woche hat nämlich Steffen Boromka die Twitter-User Nein Quarterly und Nicht Schubsen vorgeschlagen, aber die wollten oder konnten beide nicht. Deswegen sind wir selber auf die Suche gegangen und präsentieren jetzt voller Freude Privatsprache auf Twitter oder auch Daniel Brockmeier. Hallo und guten Abend.
Hallo.
Ich habe mich ein bisschen in deinem Blog umgeschaut und es ist ja eine übliche Frage zu fragen, was der Nickname bedeutet. Ich fürchte mich an dieser Stelle, aber ein bisschen davor, weil in deinem Blog ist ein langer, langer, langer Artikel, der mit Wittgenstein überschrieben ist, ein Philosoph, und deswegen traue ich mich jetzt gar nicht zu fragen fast, aber ich tue es dann doch. Privatsprache, was soll das heißen?
Ja, das ist, wie der Name schon sagt, ein Konzept von Wittgenstein, ein berühmtes Argument, das Privatsprachenargument. Und der Witz daran ist, dass nach Wittgenstein eine Privatsprache nicht möglich ist. Und deswegen habe ich mir den damals ausgesucht.
Aber was soll denn, nein, ich frage das jetzt nicht. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, über Philosophie, das ist ja nicht der einzige Mann, wo du das machst, zu bloggen?
Ich habe Philosophie studiert, unter anderem im Nebenfach, aber halt mich quasi während des Studiums total in Philosophie verliebt. Und habe aber das nicht irgendwie jetzt karrieremäßig weiterverfolgt, weil das halt auch nicht so leicht ist, aber habe dann seit dem Studium eigentlich immer darüber gebloggt.
Na gut, ich möchte also wenigstens versuchen, eine Kostprobe hier im Radio unterzubringen, und ich möchte, dass du mir bitte in verständlichen Worten erklärst, was der Beweis, die Unmöglichkeit des Beweises der Nichtexistenz einer Sache mit der Ehe für alle zu tun hat.
Okay, nein, das ist ein Blogpost, den ich neulich geschrieben habe. Und zwar, keine Ahnung, hatte ich einfach einen Link auf Twitter geteilt, wo es um die Ehe für alle ging. Und ein Mensch auf Twitter blaffte mich daraufhin an, ich solle erstmal beweisen, dass die Homo-Ehe nicht die Heterosexuellen diskriminieren wird. Und das kann ich nicht, weil ich keine Beweise in die Zukunft führen kann, besonders nicht, wenn etwas nicht existiert. So, ich kann nicht ausschließen, dass es irgendwann in einer ganz fernen Zukunft einen sehr konstruierten Zustand geben wird, in dem die Homo-Ehe die Heterosexuellen diskriminieren wird. Aber das ist so unglaublich unwahrscheinlich, dass es halt Blödsinn ist, danach überhaupt zu fragen. Und das habe ich dann in dem entsprechenden Blogpost quasi dahingehend die Beweisführung durchgezogen, dass ich halt einfach in die Geschichte geguckt habe und gezeigt habe, das waren die Freiheitsrechte, die in der Vergangenheit eingeführt wurden, wie zum Beispiel Gleichstellung von Mann und Frau oder dass halt Homosexualität nicht mehr strafbar war und dass das halt auch nicht zu Diskriminierung von Heterosexuellen geführt hat. Und deswegen ist es unplausibel, dass es in Zukunft auch so sein wird. Aber ich kann es natürlich nicht beweisen, weil ich kann halt nicht beweisen, dass etwas nicht da ist, weil es könnte irgendwann mal kommen.
Ich verstehe, ich hoffe zumindest. Eine andere Sache, die du in deinem Blog tust, ist Zeitkapseln verschreiben. Was ist das und warum tust du das?
Das habe ich jetzt gerade erst mal angefangen. Ich habe zwei kleine Töchter und habe da, also ich blogge dann halt auch viel über mein Privatleben oder so und hat dann halt irgendwie diese ganzen Griechenland-Diskussionen der letzten Woche, das ist alles so kompliziert und verfahren und hatte mich einfach hingesetzt und überlegt, könnte ich es denn meinen Töchtern in 20 Jahren erklären, wenn die dann so alt sind, dass sie es verstehen, nur damit ich es selbst verstehe. Also.
Und? Hat es geklappt? Dass du es dann wenigstens verstanden hast?
Ich habe einfach mal halt so versucht, halt nicht gleich in diese Meinung reinzugehen, so die Griechen sind, was weiß ich, selbst schuld und faul oder andererseits die Deutschen sind so hartherzig, sondern halt einfach mal versucht, die verschiedenen Positionen, die es da gibt, halt, das ist dann doch wieder vielleicht ein bisschen philosophischer, zumindest so Wirtschaftstheorie, was es denn da für Ideen gibt, woran denn das Problem überhaupt liegen könnte mit Griechenland und was man tun sollte. So. Und ja, ich hoffe, dass es ein bisschen verständlich ist.
Ihr könnt es ja gerne ausprobieren. Auf trackback.fritz.de gibt es den Link dazu. Du hast das für deine Töchter geschrieben, hast du gerade gesagt. Und wenn man dir auf Twitter folgt, dann spielen die auch manchmal häufiger eine Rolle. Mir kommt es aber so vor, so generell jetzt irgendwie so Blogosphäre, deutsches Internet, dass Leute, die über Kinder im Netz schreiben und der ganze Rest relativ getrennt sind, also als ob das sozusagen so eine eigene Filterbubble ist, während viele andere Themen empfinde ich als durchlässiger zumindest. Ist das ein falscher Eindruck oder teilst du den auch oder wie siehst du das?
Das stimmt schon und ich versuche und hoffe auch so ein Mittelding zu machen, weil ich halt beides mache. Also ich blogge immer wieder Anekdoten aus meinem türkischen Leben und mische das dann wieder mit Artikeln und Philosophie und bin dann halt auch in verschiedenen Filterblasen unterwegs und merke das dann auch, wie die Artikel bei verschiedenen Leuten unterschiedlich ankommen.
Ein perfider Plan zur Durchdringung von Filterblasen, ich verstehe. Gut, dann kommen wir jetzt zur Kurzfragerunde. Bist du bereit?
Auf jeden Fall.
Heißt es der oder das Blog?
Sowohl als auch.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Welches soziale Netzwerk nutzt du am meisten?
Twitter.
Wie viele Accounts hast du da?
Ich glaube 3 oder 4.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Welches Spiel hast du zuletzt gespielt?
Ich glaube, dass mein Finger eine Biene ist, die meine 10 Monate alte Tochter jagt.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Kommt drauf an.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, wenn du deine eigenen Einträge sehr viel später nochmal liest?
Das habe ich geschrieben.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Twitter.
Was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst irgendwas im Internet, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
Ich bleibe bei der Philosophie. Und zwar noch viel besser oder wesentlich besser, als ich das mache, macht das in Form eines Podcasts, die Stefanie Dahn, und der Podcast nennt sich Vorgedacht. Und die würde ich euch gerne empfehlen.
Die Tradition verlangt, dass du noch einen zweiten Vorschlag machen musst. Welcher soll das sein?
Ja, dann gehe ich wieder so in die private Schiene und ich lese zurzeit sehr gern den Blog von Frau Novemberregen. Die bloggt, ich glaube sogar täglich, einfach auch Anekdoten aus ihrem Leben.
Na mal schauen, wer da kommen wird. Welche Frage, und das ist die wichtigste Frage für mich zumindest, habe ich vergessen zu stellen?
Oh Gott, das ist natürlich die fieseste Frage, die man am Ende stellen kann. Warum ich über Philosophie blogge?
Warum bloggst du über Philosophie?
Weil Philosophie total Spaß macht und vor allen Dingen nicht das ist, was die Leute mal denken, irgendwie so verschwurbelt über esoterische Dinge nachdenken. Das ist es auch, aber es ist vor allen Dingen lernen, richtig konzentriert zu denken.
Und falls ihr mal lesen wollt, wie das klingt, wenn ihr mal lesen wollt, wie sich das liest, wenn jemand darüber schreibt, wie das klingen könnte, dann könnt ihr das gerne tun. Daniel Brockmeier, aka Privatsprache, und den Link dazu gibt es im Blog zur Sendung unter trackback.fritz.de. Vielen Dank.
Dankeschön.
Oh, week to come. My dear, I know the hounds are near. Oh, I'm fickle as a pendulum. I trembled in the winter pale, wrecked to the depths of my wickedness. And breathless, luckless though I am, the heart of a lion inside the lamb. Won't you come for me across the line, and I'll hold my heart if only, 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 only. Please don't give me what I want and forsake my basest whim. They'll come for our embrace by
Unsigned, die Sendung für Bands ohne Plattenvertrag, wird am Sonntag live vom Melodica Festival im Urban Spree auf dem RAW-Gelände senden. Mit vielen Musikern wird es Interviews geben und kleine Live-Sessions. Also sie haben da keine eigene Bühne, sondern Christoph Schrag wird dort sitzen und wird moderieren und wird Musiker treffen und die spielen vielleicht auch was. Das alles dann live im Radio. Warum ich das erzähle, ist, weil wir gerade eine der Künstlerinnen gehört haben, Cat Frankie, Please Don't Give Me What I Want. Und die wird auch da sein. Am morgigen Sonntag zwischen 18 und 20 Uhr bei Unsigned. So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder mit Trackback. Es freut mich sehr, dass ihr alle dabei wart. Falls ihr Kommentare zur Sendung habt, könnt ihr gerne kommentieren unter trackback.fritz.de. Falls ihr die Sendung noch einmal hören wollt, könnt ihr das auch tun unter trackback.fritz.de. Und falls ihr die Netzmusik runterladen wollt, könnt ihr das auch tun unter trackback.fritz.de. Apropos, einen Track haben wir noch. Der kommt von der Brock Net Label Family. Sie trifft sich nämlich einmal im Jahr und verbringt dort da ein paar gemeinsame Tage. Dabei geht es um Musik, aber natürlich auch um Entspannung. Ukleden hat anlässlich dieser Tradition eine kleine Hymne verfasst und dank Creative Commons Musik kann diese Hymne auch eure nächste Gartenparty versüßen, denn ihr könnt sie einfach runterladen und öffentlich aufführen und spielen und sogar im Internet weitergeben. Ist das nicht großartig? Den Track hören wir jetzt gleich noch. Summer Jam, DML Deconstruction heißt er. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, mein Name ist Markus Richter, lasst euch nicht überwachen und macht immer schön eure Backups. Baby, tschüss! Und macht immer schön eure Backups. Tschüss! We'll be right back.
Und das hört man.